Welche Jobs gibt's eigentlich bei der DKB?
Gibt es da flexible Arbeitszeiten?
Sind Banken nicht immer voll verstaubt und oldschool?
Wohin kann ich mich bei der DKB entwickeln?
Ist die DKB wirklich nachhaltig?
Brauche ich für einen Job in der DKB immer ein BWL-Studium?
Du interessierst dich für einen Job bei der DKB, aber du hast noch viele Fragen an uns?
Du willst erstmal wissen, was dich bei der DKB erwartet, bevor du dich bewirbst?
Dann bist du hier genau richtig.
DKB Backstage.
Dein Podcast übers Arbeiten und Zusammenarbeiten bei der DKB.
Unser Thema in dieser Folge:
Arbeiten im Tech-Bereich der DKB.
Hallo Lisa.
Hallo Tanja.
Ich bin Tanja Lepczynski, Journalistin, Podcasterin und externe Mitarbeiterin bei der DKB. Und ich kriege hier so den Blick hinter die Kulissen und stelle Fragen, die sich Bewerberinnen und Bewerber stellen. Und vermutlich habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine dringende Frage, nämlich: Wo ist der Ingo und wer ist Lisa?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Der Ingo hat mal frei für diese Folge, aber ich brauche ja einen Tourguide, damit ich hier nicht orientierungslos hinter den Kulissen herumstolpere. Und in dieser Folge freue ich mich sehr, dass du das bist, liebe Lisa.
Da freue ich mich auch total.
Stell dich doch mal vor, wer bist du denn?
Mein Name ist Lisa Dandola und ich arbeite genau wie Ingo im Bereich HR, also bei Human Relations hier bei uns in der Bank, und bin auch im Team Employer Branding.
Wir sprechen heute über ein wichtiges Thema, über ein großes Thema, und zwar über den Tech-Bereich bei der DKB. Es gibt ja, das ist ja so ein bisschen das Problem, gerade in dem Bereich sehr viel mehr Arbeitsstellen, als es Leute gibt. Und es gibt auch ständig Neuerungen und neue Anforderungen, auch juristischer Art, bei einer Bank sowieso nochmal ganz speziell. Lisa, welchen Stellenwert hat denn das Tech-Thema in der DKB?
Tatsächlich einen sehr großen, denn wir sind ja eine Online-Bank, eine digitale Bank. Mhm. Und unser Ziel ist es eben auch, eben so viel Bank wie auch Tech-Unternehmen zu sein. Das heißt, wir sagen intern immer so, ein Tech-Konzern mit Banklizenz. Mhm. Und das macht auch total viel Sinn, weil ja auch nicht nur die Nachhaltigkeit in unserem Dasein und der Philosophie verankert ist, das habt ihr ja auch schon in verschiedensten Folgen hier vom Podcast gehört, sondern eben auch das Digitale. Und wir waren ja auch eine der ersten Internetbanken, die eben ganz ohne Filialen gegründet wurden im Jahr 2000.
Oh, das ist auch schon ein Weilchen her.
Genau, also auch schon ein bisschen Historie, auf die wir da gucken, und ein bisschen Tech-Thema, in dem wir uns auskennen. Mhm.
Aus Bewerberinnen- und Bewerberperspektive stellen wir zwei heute, Lisa und ich, Fragen wie zum Beispiel: Was sind große IT-Projekte gerade in der DKB? Wie kann ich mich hier ausprobieren? Welche Hardware wird verwendet? All die wichtigen Fragen, die man hat, wenn man eben ein Techie ist.
Absolut.
Und wir sprechen auch heute wieder mit einem Experten. Das weiß ich schon, dass es ein Mann ist. Zu wem gehen wir denn heute?
Wir gehen gleich weiter zu Moritz Otte, und Moritz ist einer von unseren vier BereichsleiterInnen der Tech-Einheit in der DKB, und die nennt sich bei uns Digital Products and Technology.
Das hat sie ohne abzulesen aufgesagt.
Ich habe lange geübt dafür. Genau, und Moritz wird uns da so ein bisschen mehr zur Tech-Welt in der Bank erzählen, denn wir gehen ja heute quasi nicht nur Backstage, sondern fast noch einen Schritt weiter in den Maschinenraum, wenn wir es mal so betrachten wollen.
Brauche ich spezielle Kleidung noch? Muss ich mich ausrüsten?
Schauen wir unterwegs mal, aber ich glaube, wir kommen so ganz gut durch.
Ich habe festes Schuhwerk an.
Perfekt.
Das ist das Wichtigste. Okay, dann folge ich dir mal unauffällig.
Genau, komm einmal mit.
Hi.
Hi.
Hallo.
Wie geht's dir? Wie ist dein Tag?
Bisher ganz gut.
Ja.
Ja, bin sozusagen heute gerade auch erst wieder angekommen, und insofern freue ich mich jetzt hier wieder mal in Berlin im Gebäude auch zu sein, denn wir machen schon sehr viel von zu Hause aus und Homeoffice.
Ah, das war direkt schon mal ein Stichwort eingeworfen. Viel Remote-Arbeit sozusagen.
Ja, ja.
Passt ja auch zu unserer ersten Folge hier im Podcast, Arbeitswelten.
Ja, stimmt, mit Christian Liedtke.
Genau.
Aber unser Thema mit dir soll ganz konkret das Tech-Thema sein. Moritz, gib doch mal unseren Bewerberinnen und Bewerbern erstmal so einen kleinen Überblick über die Tech-Vision der DKB. Wie sieht die aus? Wo soll die Reise hingehen? Mhm.
Ich bin jetzt seit 6 Jahren bei der DKB, und als ich angefangen habe, hatte die DKB sehr viel im Tech-Bereich outgesourced. Also wir waren eine kleine IT, sehr viel durch Fremdfirmen gemacht, und Dann hat der Vorstand entschieden, dass sich die Strategie sozusagen etwas ändert, dass es einfach Bereiche gibt in der IT, die wir wieder selber besitzen wollen, weil wir einfach festgestellt haben, dass das notwendig ist, um unsere Vision, die auch, ich sag mal, die große Vision ist, am Kunden das alles digital machen zu können, umzusetzen. Und das bedeutet halt, dass wir inzwischen massiv da rein investiert haben, auch, ich sag mal, Sachen selber zu entwickeln, sei es jetzt die neue App, das ist das, was man an Kunden draußen sieht, aber es gibt auch vieles Internes. Mhm. Und die große Vision ist halt schon, dass wir auch sagen, es gibt sogenannte Core Assets. Core Assets sind für uns solche Dinge, die wir unbedingt selber besitzen und auch komplett verstehen können. Ne? Mhm. Und nicht nur fachlich verstehen, sondern auch technisch verstehen. Und das ist sozusagen die Vision, an der wir arbeiten, eine Tech-Bank zu werden, wo wir auch selber Technologie besitzen und es nicht alles outgesourced ist.
Was sind denn so aktuell große IT-Projekte in der DKB?
Also ich nenne jetzt mal drei Themen. Es gibt natürlich eine ganz Vielzahl von Themen. Das eine ist, was ich gerade schon gesagt habe, ist, ne, wir entwickeln eine neue App. Wir entwickeln eine neue Webseite für die Endkunden. Das heißt, ein komplett neues Banking, neues Online-Banking, was jetzt nicht immer nur das Frontend betrifft, was man sozusagen so draußen wahrnimmt, sondern es bedingt halt auch immer ganz viele Backend-Prozesse anzupassen, ne, und Backend-Prozesse neu zu entwickeln. Das ist sicherlich ein großes Thema. Das zweite ist, der komplette Kreditprozess zu digitalisieren. Und jetzt spreche ich jetzt nicht mehr von Privatkunden, der ist schon digital, sondern auch in der Geschäftskundenwelt. Und das sieht man jetzt nicht draußen. Es bedeutet aber auch, eine komplette neue Softwarelösung zu bauen, die dann auch wieder aus Komponenten besteht. Wir setzen da zum Beispiel mal, um eins zu nennen, Salesforce ein. Das ist so eine Komponente. Und dann entwickeln wir ganz viel auf Java basierend drumherum. Das ist so das dritte oder zweite. Und das dritte, was wir noch haben, ist das Thema Cloud. Das heißt, wir gehen in die Public Cloud, wir gehen zu AWS und Microsoft und wir haben zum Beispiel das Ziel, dass wir dieses Jahr haben wir ein eigenes Rechenzentrum, dass wir Ende des Jahres das Rechenzentrum schließen können und das sozusagen dann aus der Cloud heraus betreiben, was auch immer da an Applikationen läuft. Wir haben weiterhin noch ganz viele andere, ich sag mal, Rechenzentrumspartner, aber diese Cloudification von Anwendungen und den Umzug, das ist so das dritte große Thema, was wir haben.
Wir merken auch tatsächlich zum Beispiel das Thema Cloud, das kommt auch bei Veranstaltungen zum Beispiel auch noch extern total gut an oder ist total spannend, weil man das in erster Linie erstmal gar nicht so mit einer Bank übereinbringt und dann sind ganz viele Fragen, die noch kommen, wie die DKB ist doch eine Bank, wie seid ihr denn in der Cloud? Also sowohl intern als auch extern ein Thema, was wirklich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Da hast du recht, das ist für eine Bank nicht einfach. Wir haben da einfach besondere Sicherheitsanforderungen, natürlich auch Datenschutzanforderungen. Wir wissen natürlich, dass wir Kundendaten haben, die einfach sehr wertvoll sind. Deswegen muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, zum Beispiel das Kernbanksystem, das wird jetzt nicht in die Cloud geschoben. Es gibt aber viel, viel, viel Systeme drumherum. Und das ist uns auch schon ganz wichtig, dass wir dann aber sagen, dass wir zum Beispiel das Kernbanksystem, das ist auch so ein strategisches Thema, letztendlich von einem Service Provider bereitgestellt bekommen. Mhm. Ja, nicht selber betreiben müssen, sondern das als kompletten Service letztendlich beziehen. Deswegen geht nicht alles in die Cloud. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir schieben alles, was wir irgendwie können, in die Cloud.
Jetzt bin ich nicht so der Super-Techie, deswegen musste ich ein bisschen recherchieren. Wofür interessieren sich denn Bewerberinnen und Bewerber, die in den Tech-Bereich der DKB möchten? Und ich habe was Neues gelernt, da freue ich mich ja immer. Lisa, von dir habe ich das Wort Tech-Stack gelernt.
Ja.
So. Moritz, welches Tech-Stack verwendet denn die DKB? Kannst du uns da mal so einen Überblick geben?
Also erstmal muss man wissen, wir sind grundsätzlich erstmal in der Softwareentwicklung eine Java-Company, das heißt, es ist relativ viel Java, da gehört noch ganz viel auch drumherum, ne? Auch ums Ökosystem rund um was im Java. Aber erstmal ist sozusagen so die, kann man das nicht als eines Fundament sagen. Das andere ist, wir nutzen GitLab als Repo. Das ist sozusagen das, die Basis, in der bei uns der Softwarecode gehalten wird, die Versionsverwaltung passiert. Aber wir haben auch da Prozesse selber drumherum gebaut. Das heißt, unsere Code- und Entwicklungspipeline funktioniert sehr viel mit GitLab, was wir dort einsetzen. Und das Ganze, wenn wir es selber in der Cloud dann betreiben, bei AWS oder Microsoft, setzen wir auf ein Kubernetes auf. Und zur Steuerung des Ganzen verwenden wir Crossplane. Da sind wir auch sehr stark aktiv in der Community. Also wir contributen in das Projekt sozusagen im Open-Source-Bereich rein, stellen selber dann auch Themen von uns sozusagen für andere zur Verfügung und hoffen auch immer, dass andere sich da gerne dran beteiligen, um das weiterzuentwickeln. Da gibt es noch ganz viel, ne? Also auch im Testbereich gibt es natürlich viel im Testautomatisierung, was wir dann haben. Also ich weiß nicht, für APIs, Karate nennt sich das, haben wir dann, aber auch Blazemeter, um sozusagen Last-Performance-Tests durchzuführen und so. Also ich will mal sagen, wir haben den Vorteil, dass wir unseren Tech-Stack erst in den letzten 5 Jahren aufgebaut haben und auch immer wieder verändern. Also wir haben jetzt keinen Tech-Stack, den wir irgendwie vor 30 Jahren entwickelt haben und den wir immer noch mit den Hands herschleppen. Wir haben so ein bisschen den Vorteil, merkt man vielleicht auch an den Tools, die ich dann so benenne. Das sind jetzt keine Tools, die schon seit 30 Jahren auch am Markt sind. Wir sind auch immer bereit, da was auszuprobieren. Ne? Also das muss man, glaube ich, auch immer. Man muss auch mal bereit sein, da rein zu investieren, weil wenn man in den Tech-Stack nicht investiert, dann veraltet er einfach auch und das macht einem das Leben dann schon auch schwer. Aber man muss auch nicht immer alles mitmachen. Also manchmal sagen wir, probieren wir es aus und dann machen wir es dann doch nicht, weil wir festgestellt haben, ja nee, so richtig was bringt das nicht.
Okay, da bist du gleich bei einem Thema und hast da schon ein bisschen vorausgegriffen, also neue Tools auszuprobieren und neue Tools einzuführen. Welche Möglichkeiten habe ich denn da, wenn ich im Tech-Bereich arbeite? Kann ich mich da, ich sag mal, wie Sau austoben oder gibt es da eben auch Grenzen?
Naja, wir sind natürlich schon eine Bank, also wir sind natürlich ein reguliertes Unternehmen ganz stark. Die Sicherheitsanforderungen sind dann doch hoch, die wir auch an uns selber einfach stellen. Auf der anderen Seite, für mich persönlich gehört es für einen Softwareentwickler auch dazu, eine Möglichkeit haben, das auszuprobieren zu können. Ne? Da muss man immer noch mal ein bisschen unterscheiden. Man kann was ausprobieren und dann ist es auch wirklich eingeführt, sodass alle das nutzen können. Ja. Ne? Da ist ein Unterschied. Also dieses Ausprobieren ist schon möglich. Das, was ich vorhin meinte, ne? Wir müssen auch einfach Dinge ausprobieren können, um dann festzustellen, ob sich das interessant ist oder nicht. Das kann man nur durch Ausprobieren machen. Bevor es dann wirklich komplett eingeführt ist und dann auch wirklich live in den Code reingeht oder bevor es dann live, ich sag mal, für alle Anwender zur Verfügung steht, das ist dann schon eine größere Hürde. Also das ist dann nicht mehr so einfach. Ne? Aber der Einzelne einfach mal erstmal per se ist begrenzt auf einen bestimmten Mitarbeitertyp und Mitarbeiter, ich sag jetzt mal, Rolle, die man dann hat, wo man was ausprobieren kann. Also nicht alle 5000 Mitarbeiter haben jetzt die Berechnung, alle Tools der Welt auszuprobieren. Das ist schon begrenzt.
Sehr chaotisch.
Genau, das wäre chaotisch und es ist aus Sicherheitsgründen natürlich dann auch wiederum nicht möglich.
Das ist total spannend, auch weil man ja jetzt gerade so aus der Perspektive der MitarbeiterInnen dann ja auch denkt, wieso haben wir denn Tool XY nicht und wann kommt es denn endlich? Und dann irgendwie auf der Seite immer nur für sich das mitdenkt, aber dann mal zu erfahren und auch mal von dir zu hören, was dann eben vielleicht auch hinten dran hängt und warum das so lange dauert und was man vielleicht auch ausprobiert, damit dann am Ende ein Tool steht, ist ja sicherlich auch nochmal ja, ein ganz tiefer gehendes Feld, als dass man dann nur darauf wartet und denkt, ach ja, jetzt haben wir das endlich
genau.
mal.
Also es ist ja nicht nur, na, klar, Installieren von Software, das kriegen wir schon an einem Tag. Kinder, das wäre jetzt nicht so das Problem, dann können wir das auch automatisch verteilen an alle, aber es ist genau diese Abwägungssache und Untersuchung, ob man das machen will, ob man das wirklich, wirklich live, ich sag mal, in das Ökosystem einbaut und dann alle Nutzer vielleicht auch zur Verfügung stellt. Das muss man sich dann schon genau anschauen.
Ja. Jetzt hast du beim Tech-Stack, war für mich deine Antwort, wieso das Name-Dropping im Tech-Bereich. Ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt für Begriffe kommen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, mit welcher Hardware hier gearbeitet wird. Also eine Frage ist natürlich interessant, Mac oder PC? Und dann geht es da mit Sicherheit noch drüber hinaus.
Genau. Naja, erstmal ist es grundsätzlich so, wir bieten beides an. Ne? Also du kannst einen Mac oder du kannst eine Windows-Maschine haben, kannst auch das sozusagen, egal welches Betriebssystem du da jetzt dann drauf laufen lassen willst, das ist beides möglich. Du kannst dann auch als Mitarbeiter dir, ich sag mal, aus dem Warenkorb das zusammenstellen. Man muss das halt ein bisschen, sag ich mal, mit dem Vorgesetzten abstimmen, dass man jetzt nicht, ich sag mal, drei iPads zur Verfügung, nur drei iPads da hat und dann noch drei Rechner hat. Ich will das aber nicht ausschließen. Vielleicht braucht auch jemand, keine Ahnung, 5 iPads und 5 Rechner, weil er, keine Ahnung, irgendwo im Testbereich das dann doch mal aus der Perspektive testen will. Aber am Ende des Tages ist es eine Entscheidung der Mitarbeiter und der jeweiligen, ich sage jetzt mal, Führungskraft, mit wie er sich da ausstatten will. Weil das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, das aus der IT vorzugeben. Weil woher soll ich oder meine Mitarbeiter oder irgendjemand in der IT wissen für 5000 Mitarbeiter, was der jetzt braucht? Also ich will das auch gar nicht mal auf die IT beschränken. Schon allein, wenn man draußen im Vertrieb draußen arbeitet, da hat man sicherlich andere Anforderungen, also wenn man sehr viel Kundenkontakt hat, andere Anforderungen als ein Mitarbeiter, der, keine Ahnung, im Büro, in der Zentrale irgendwo sitzt und, ich sag mal, an einem Risikosystem arbeitet. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da eher große Bildschirme, vielleicht viele Bildschirme mehr sind, wichtiger sind, als dass draußen im Vertrieb dann notwendig ist, so viele Bildschirme zu haben. Das ist so ein Beispiel, wo ich dann immer sage, wir wissen es nicht in der IT besser, das müssen die Mitarbeiter vor Ort entscheiden und das können sie auch.
Und ihr in der IT, gibt es da spezielle Hardware, mit der ich mich beschäftigen muss, kann, darf?
Du kannst dich beschäftigen, was du willst, wenn es sozusagen irgendwie sinnvoll für uns ist. Aber es gibt keine Einschränkung. Jetzt muss man mal sagen, wenn das neue iPhone draußen ist, das dauert halt, bis es im Warenkorb auftaucht. Das ist nicht am nächsten Morgen dann verfügbar, nur weil Apple jetzt announced hat, ist jetzt irgendwie in Deutschland verfügbar. Nein.
Du stellst dich nicht nachts Apple Store und sammelst die neuen Geräte ein.
Die Riesenbestellung.
Wir machen also das schon, aber wir brauchen immer ein Gerät mindestens, um es dann neu zu testen.
Okay.
Nein, man spricht zwar mit Apple vorher und es gibt dann auch, wir haben auch manchmal Möglichkeiten, Dinge vorher zu testen, bevor Apple es dann released. das gibt es schon immer mal. Ne? Wir hatten ja Glück bei der Apple Keynote, waren wir dann sozusagen auch mit der App vertreten, dass man das dann mal als DKB, die machen ja auch immer irgendwelche Apps zeigen.
Ja.
Und da hat es dann Apple sozusagen, ja, hat unsere App verwendet. Warum auch immer. Man hat sich auf der Apple Watch auch in der Werbung, hat man ein DKB-Logo gesehen. Das fand ich dann schon gut.
Na, weil die App so gut ist natürlich.
Selbstverständlich. Ja,
absolut. Stichwort Organisation. Wie ist denn die IT bei der DKB organisiert, beziehungsweise wie arbeitet ihr denn im Tech-Team miteinander?
Vielleicht fangen wir mal so an. Es ist grundsätzlich so, dass wir eine Matrix haben als Organisationsform für die IT. Das heißt, wir haben bildlich gesprochen, in der horizontalen haben wir fachliche Cluster gebildet. Wir haben sogenannte Domänen gebildet, ne? Fachliche Domänen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel einmal der Arbeitsplatz. Da wird alles fachlich IT-technische besprochen, was rund um Arbeitsplatz, wie zum Beispiel deine Frage mit den Geräten oder so, das wird dort diskutiert. Und dann gibt es noch weitere 6 Domänen, zum Beispiel auch fürs Digital Banking. Also das sind die letztendlich das, was beim Kunden draußen ist, beim Endkunden draußen ist in dieser Domäne. Das ist sozusagen einmal die erste Heimat für die Mitarbeiter, ne? Also in welcher Domäne ich mich fachlich sozusagen befinde.
Ja.
Und dann gibt es in der Vertikalen die disziplinarische Zuordnung. Ne? Also das ist dann immer, in welcher Rolle bist du denn unterwegs? Also gehöre ich zum Beispiel zu QA, gehöre ich zu Dev, gehöre ich zum Engineer Management, bin ich Tech Analyst, bin ich PO, bin ich IT-Architekt? Also jede Rolle, die wir sozusagen besetzen, ist auch jedem Mitarbeiter immer zugeordnet, in welcher Rolle er ist. Ne? Das heißt, am Ende des Tages sind es immer 2. Du hast die horizontale mit der fachlichen und dann einmal die disziplinarische Rollenzuordnung. Das hilft uns halt auch, beide Ebenen zu bedienen, ne? Weil für die Mitarbeiter haben wir festgestellt, ist es schon wichtig, auch eine fachliche Heimat zu haben, und ich spreche dann jetzt nicht davon eine IT, ne, sondern wirklich eine fachliche Heimat zu haben, dass ich weiß, ich befinde mich eher im Kosmos-Arbeitsplatzumfeld oder ich befinde mich eher im Kosmos-Risikosysteme zum Beispiel, ja. Das ist schon ganz wichtig, dass man da auch nicht ständig Sprünge hat, dass man nicht ständig Themenwechsel hat und sagt, irgendwie, keine Ahnung, heute beschäftige ich mich mit dem Risikosystem und morgen muss ich mich irgendwie mit der App beschäftigen. Das ist genau. Und das zweite Thema, warum wir das machen, warum wir sozusagen dann noch die zweite Ebene eingeführt haben mit den Rollen, ist, es ist halt wichtig, dass die Rollen sich untereinander dann auch austauschen, die Mitarbeiter, die gleiche Rolle haben. Also es ist schon gut, wenn die QAs eine gemeinsame Vision haben, wie wollen wir denn QA in der DKB betreiben und das auch weiter voranbringen. Und das dann wiederum domänenübergreifend, also dann nicht sozusagen immer nur denkend auf den Fokus, okay, ich bin jetzt im Risikosystem und wie funktioniert QA bei Risikosystem, sondern ich will ja übergreifend eine Diskussion darüber haben und auch eine Weiterentwicklung letztendlich. Deswegen glaube ich, ist dieses Übergreifende schon auch ein wichtiges Merkmal. Es reicht halt nicht immer nur fachlich in dem einen Thema dann irgendwie jahrelang drin zu stecken, sondern du willst den Austausch. Die Mitarbeiter müssen für die Weiterentwicklung, ist das auch wichtig zu erfahren, was machen denn die anderen Kollegen, die, ich sag mal, vielleicht vor dem gleichen Problem stehen, nur in einer anderen Fachlichkeit betroffen sind. Also wir hatten beim Thema Last- und Performance-Test, jeder muss sich im Grunde Gedanken machen über Last- und Performance-Testing. Aber da ist dann die Frage, ja, wie geht man das an? Was sind da auch sinnvolle Tools? Da muss man dann, glaube ich, schon übergreifend auch mal gemeinsam drauf gucken und voneinander auch lernen, was funktioniert bei dem einen, was funktioniert beim anderen.
Am Ende arbeitet man ja dann für ein Unternehmen zusammen. Ne?
Genau.
Und viele von diesen fachlichen Themen greifen dann ja auch in ein Produkt wahrscheinlich.
Ja.
Wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung von der DKB sehe, dann bewerbe ich mich auf einen speziellen Fachbereich oder auf eine spezielle Rolle?
Also erstmal auf eine spezielle Rolle. Die Fachlichkeit würden wir dann sozusagen hinterher zuordnen. Manchmal schreiben sie auch schon rein, wenn wir es schon vorher wissen. Aber wie gesagt, das ändert sich ja halt auch mal. Ne? Also, dass man Software-Developer bleibt, ich glaube, das ist häufig der Fall. Klar entwickelt man sich dann weiter. Das ist dann aber eher auch eine Entwicklungsstufe, sage ich mal. Was schon häufiger mal passieren könnte, ist natürlich, dass ich auch mal die Domäne wechsle, weil ich vielleicht nicht das Interesse habe, 5 Jahre lang immer an einem Brokerage-System die Software weiterzuentwickeln. Vielleicht will ich auch mal wechseln und will dann mal den Kreditprozess die Software entwickeln, weil das sind schon andere Anforderungen. Das eine ist mit den Endkunden, also ganz andere, zum Beispiel Millionen Endkunden, die dein System nutzen, und beim Kreditprozess sind es halt die internen Mitarbeiter. Und also deswegen ist es auch ganz interessant, glaube ich, einfach mal da auch zwischen den Fachlichkeiten zu wechseln.
Was sollte ich denn sonst noch so mitbringen, wenn ich im DKB-Tech-Team erfolgreich arbeiten möchte?
Gute Frage. Was vielleicht auch unabhängig vom Tech ist, glaube ich, für uns wichtig, ist, dass man eine gewisse Kreativität hat, Lösungen zu finden, bereit ist, dafür einzustehen, also sich auch, ich sag mal, konzeptionell Gedanken zu machen, das vielleicht mal aufschreibt. Jetzt spreche ich nicht von der PowerPoint-Präsentation, das möglichst schön zu machen. Es reicht auch, wenn man das an einem Whiteboard schreibt oder das den anderen erklärt dann. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man so ein bisschen, ne, konzeptionell und den Mut auch aufbringt, das dann auch mal zu sagen, weil jetzt muss man ehrlich sein, jetzt bin ich schon 43, bald 44. Ich lerne ja dann auch dazu, ne, wenn neue Kollegen oder Kolleginnen dazukommen. Die haben dann eine andere Perspektive und die ich dann einfach nicht mehr habe. Und insofern ist es dann auch schon wichtig, dass man dann bereit ist und dafür einzustehen, warum. Also ich glaube, das ist so das eine, ne, steht ein für das, was eure Gedanken sind, was eure Ideen seid, arbeitet konzeptionell. Und das Letzte ist halt, naja, wir arbeiten hier als Team an einem Produkt oder Produkten für Kunden. Und ich finde, da muss man auch in einem Team dann immer das machen, was jetzt gerade wichtig ist für das Produkt. Also wenn man dann immer darauf beharrt und sagt, naja, meine Rolle ist jetzt aber QA und deswegen kann ich XY nicht machen, weil meine Rollenbeschreibung ist nur QA zu machen, das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil das Produkt für die Kunden steht im Vordergrund, ne? Und das muss das Team erreichen. Und wie es da hinkommt, muss auch so ein bisschen das Team dann gemeinsam machen. Also wir wollen schon auch, dass das Team Verantwortung übernimmt. Und da ist es dann auch egal, wie lange man eigentlich im Unternehmen ist oder auf welcher Position oder Level man da gerade ist, ne? Das Team muss einen Erfolg am Produkt haben.
Also Flexibilität wichtig.
Ja. Eigenverantwortung.
Ja. Und das kann auch immer jeder, ne? Also das Thema Eigenverantwortung finde ich immer wichtig. Das ist ja nicht sozusagen immer, keine Ahnung, trage ich jetzt die Verantwortung für die gesamte IT? Ja, vielleicht. Mag sein, würde ich auch so sehen. Aber jeder trägt Verantwortung. Ne? Mhm. Jeder trägt Verantwortung für das, was er tut. Jeder trägt Verantwortung für das Produkt, in dem er mit dem Team gerade entwickelt. Und das würde ich auch wirklich unabhängig von Hierarchiestufen sehen, dass man Verantwortung trägt. Mhm.
Aber ich finde total schön, dass du auch eingeleitet hast mit der Kreativität, weil ich finde, das ist ja was, was man gar nicht so unbedingt jetzt mit so einer Tech-Einheit verbinden würde oder mit den KollegInnen,
die da sitzen. Wir wahrscheinlich, wir.
Wir, richtig, Entschuldigung.
Also ich glaube, ne, damit man auf gute Lösungen kommt gemeinsam, braucht es halt Kreativität. Und es reicht halt nicht, dann zu googeln, was haben denn die anderen gemacht. Das ist für mich nicht Kreativität.
Das gibt es ja dann halt auch
schon. Genau, das gibt es halt dann auch so
schon. So, liebe Lisa, ich bin mit meinen fachlichen Fragen durch. Das heißt, ich übergebe jetzt an dich. Ingo freut sich immer wie ein kleines Kind, wenn er die Fragen stellen darf, die du jetzt an Moritz stellen darfst.
Genau, Moritz, jetzt wird's persönlicher.
Ja, okay.
Hast du vor deinem Start denn jemals gedacht, dass du bei einer Bank arbeiten würdest?
Ich muss gestehen, ich habe davor in der Beratung in verschiedenen Banken in Deutschland und international gesehen. Ich muss aber sagen, als ich mit meinem Beruf angefangen habe, hätte ich mir das nie vorstellen können. Ich wollte immer in der Industrie, in der Softwareentwicklung, in der Industrie machen, wo man was anfassen kann. Ich habe dann bei Volkswagen angefangen, ne, wo dann wirklich Autos fahren und wo man Teile anfassen kann.
Aha.
Und dieses, dass man ja in der Bank letztendlich nichts zum Anfassen hat, das hat mich am Anfang schon ja etwas vor Schwierigkeiten gestellt, dass da ja nichts herauskommt.
Ja, das ist hier
als
schwierig.
Genau,
stimmt,
es gibt ja hier nichts, was wir anfassen können. Ja.
Die DKB-App auf der Apple Watch, die
kann ja,
man
genau
zumindest dann mal sehen.
Ja, die kann man angucken immerhin, aber auch da will anfassen.
6 Jahre sind dann ja auch schon eine ganze Zeit. Was reizt dich denn dann aber heute auch noch an der DKB als Arbeitgeberin?
Mich reizt die Veränderungsbereitschaft und die Veränderung, die auch die DKB durchläuft. Wie gesagt, vor 6 Jahren war es alles outgesourced. Jetzt haben wir das schon sehr viel auch selber entwickelt. Und ich muss sagen, es ändert sich dann doch schon relativ viel. Ja, ich finde es auch einfach gut, dass es immer wieder neue Sachen gibt, die vielleicht auch schwierig sind, die kompliziert sind, an denen man was auch nachdenken kann, an denen man was ausprobieren kann. Also diese Bereitschaft, sich zu verändern, auch immer wieder zu gucken, was das ist. Und das ist nicht, ich sag mal, immer nur umweltgetrieben da draußen, sondern die DKB an sich ist auch immer bereit, das zu ändern und sich, ich sag mal, in Frage zu stellen. Und das finde ich gut.
Das stimmt, ja. Also die Bewegung und das Entwickeln und sich weiterentwickeln, das kann ich auch von mir sagen. Ich bin jetzt seit knapp 4,5 Jahren da. Da ist auch viel passiert und da passiert auch immer noch ziemlich viel.
Es war mir ein Vergnügen, Moritz. Vor allem, ich bin sehr dankbar, dass du auch für Lisa und mich als Nicht-Techies immer mal wieder ein bisschen erklärt hast, was es bedeutet, was du sagst.
Definitiv. Das war auch an der einen oder anderen Stelle nötig.
Hat es uns erleichtert. Unsere Bewerberinnen und Bewerber sollten ja wissen, wovon du gesprochen hast.
Auch von mir vielen Dank, Moritz. Kann mich Tanja nur anschließen. Die ein oder andere Vokabel habe ich neu gelernt. Karate und Ökosystem war bisher für mich auch noch nicht im Tech-Bereich verankert. Jetzt schon. Danke dir. Und ich würde sagen, Tanja, wir machen uns dann wieder auf den Weg, oder?
Ja, mit unserem neuen Tech-Wörterbuch.
Absolut.
Dankeschön,
Moritz.
Bis dahin.
Danke dir.
Macht's gut, gerne. Ciao.
Das Flurfazit.
Da stehen wir auf dem Flur. Ich mit Lisa heute.
Wieder mal hier auf dem Gang. Mit anderer Begleitung. Es war sehr schön.
Ja, fand ich auch. Sehr spannend.
Absolut, ja. Das Konstrukt Tech-Bank dir jetzt ein bisschen näher gekommen.
Ja, ich finde das ja immer ganz toll, wenn jemand mit diesen Fachbegriffen so um sich wirft, wie Moritz das gemacht hat. Was ich spannend finde, ist, dass in jedem Bereich der Bank, was auch in den anderen Podcast-Folgen deutlich wurde, dass es doch immer wieder auf die gleichen ja, Arbeitsweisen, sage ich mal, hinausläuft im Sinne von, Moritz hatte ja gesagt, Anforderungen auch im Tech-Bereich der DKB sind wieder diese Eigenverantwortung. Also da sieht man, dass es in der Kultur der DKB ganz stark verankert ist, ne? Eigenverantwortliches Arbeiten, auch eine Flexibilität mitbringen, wo aus meiner Sicht das natürlich im IT-Bereich noch mal viel wichtiger ist, weil da ja die Entwicklungen auch wahnsinnig schnell voranschreiten. Und aber eben auch dieses Thema, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden, nicht auf der Stelle stehen zu bleiben. Das finde ich immer wieder spannend, egal über welchen Bereich wir sprechen, dass das zum Thema wird und zum Tragen kommt.
Absolut, weil da unterscheidet sich der Tech-Bereich jetzt ja auch nicht von Einheiten im Vertrieb oder jetzt zum Beispiel auch bei mir im Human Relations. Das ist tatsächlich was total fest verankert ist und was ja auch immer wieder natürlicher Bestandteil einfach unserer Kultur ist. Und deswegen wundert mich das gar nicht so sehr, dass das immer wieder kommt. Aber es ist total schön, dass das für dich jetzt auf jeden Fall auch was ist, was hängen bleibt und sich immer wieder wie ein roter Faden durchzieht.
Ja, roter Faden ist genau das richtige Wort. Und wie ein roter Faden zieht es sich auch durch, dass ich irgendwann wieder gehen muss.
Ja, leider ist auch immer die schönste Aufnahme wieder vorbei. Aber wir sehen uns ja schon ganz bald wieder.
Ich freue mich sehr aufs nächste Mal mit dir, Lisa. Dankeschön.
Ich mich auch. Mal gucken, ob Ingo dann nochmal zurückkommen darf oder ob wir hier beide bleiben.
Ja, die Entscheidung überlasse ich dann mal euch.
Das ist sehr lieb von dir. Das diskutieren wir dann nochmal aus.
Mach das.
Eine neue Stimme hier in der Folge. Vielleicht aber auch alte Fragen, neue Fragen oder einfach nur Feedback. Das könnt ihr wie immer gerne per E-Mail an uns senden. Die Adresse ist backstage@dkb.de, findet ihr aber wie immer in den Shownotes zur Folge.
Ich schreibe schon mal, ich mag Lisa als Moderatorin.
DKB Backstage.
Dein Podcast übers Arbeiten und Zusammenarbeiten bei der DKB.